Bosses Bundesliga Blog. Zwei Buchstaben mischen mittlerweile die Berichterstattung in der Fußball-Bundesliga auf. XG heißt übersetzt Expected Goals, erwartbare Tore. Ich würde es nochmal übersetzen mit, wie groß war die Chance, dass ein Tor tatsächlich hätte fallen können. Da greife ich mittlerweile auch in meinen Live-Übertragungen drauf zurück. Aber wie berechnet sich das eigentlich, Expected Goals? Das ist das Thema heute in Bosses Bundesliga-Blog. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Ja, was ist ein Expected Goal? Ein zu erwartender Treffer. Ich würde jetzt sagen, wenn der Ball auf der Torlinie liegt und ich ihn also nur noch die paar Zentimeter über die Linie schieben muss, ist das doch eigentlich ein Expected Goals-Wert von 1,0. Ne? Also klare Torchance, der Ball nur noch über die Linie, keiner mehr da, das kann niemand verhindern, müsste doch eigentlich 1,0 sein. Wenn ich aus Elfmetern, also einen Elfmeter habe, ist das ja anders. Ich habe zwar keinen Gegenspieler, aber der Torwart kann eingreifen. Etliche Elfmeter schon gehalten worden. Also da kann ja nicht 1,0 rauskommen, sondern meistens sagt man 50-50, ist das dann 0,5. Es ist kompliziert und gar nicht so einfach. Und nachdem ich mit dem Manfred Krieg drüber gesprochen habe, hatte ich nachher den Eindruck, das ist ja saukompliziert. Und das, was ich bisher gedacht habe, steckt hinter XG, Expected Goals, das stimmt alles gar nicht so. Und da musste ich meine Erwartungen, meine Interpretation dieser beiden Buchstaben doch ganz gehörig mal ändern. Das ist das Thema heute. Wie berechnet sich XG, Expected Goals? Was steckt dahinter? Manfred Krieg und sein Unternehmen Dataform ist eben dafür auch zuständig. Der ermittelt diese Werte, gibt sie dann direkt und schnellstmöglich weiter an alle beteiligten Medien. Und er weiß das ganz genau, wie das berechnet wird und was dahinter steckt und welche Relation dahinter gesehen wird. Zwischen einer Torchance, wo ihr vielleicht sagt, den muss er doch machen. Und der andere sagt, ach, kann er doch gar nicht, guck doch mal. Also da sind wir schon bei diesen Diskussionen rund um Expected Goals. Ich glaube, die heutige Ausgabe ist wieder mal sehr, sehr interessant. Bosses Bundesliga-Blog. Gibt es ja jeden Donnerstag. Also gerne, wenn ihr neu dabei seid, abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Ich bin auch auf allen sozialen Medien vertreten. Also auch da können wir uns gerne mal austauschen. Und wer regelmäßig dabei ist, der weiß das. Ich darf mich auch noch mal kurz vorstellen. Da kommt diese ganze Litanei von Dingen. Heute mit einer ganz interessanten Änderung. Also ich fange mal an mit den üblichen Worten. Ich bin Ralf Bosse, seit 33 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming. Arbeite unter anderem für Sky, ZDF, was das Fernsehen angeht, Radio- und Streaming-Sender, Flashcore, Better Content, MMC und so weiter. Und jetzt wird es interessant. Ich habe mehr als 2000 Topspiele live kommentiert. Ja, diese Marke ist endlich geknackt worden in der Champions League Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo. Das war mein 2000. Topspiel, das ich in diesen 33 Jahren live kommentieren durfte. Ja, ist schon was Besonderes. Hat noch kein anderer Reporter vor mir geschafft und weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch einer schaffen kann. Das ist schon ein Meilenstein. Ja, bin ich ein bisschen stolz drauf, aber auch dankbar natürlich, dass überhaupt alle Sender sagen, mit dem Bosse wollen wir so lange schon zusammenarbeiten, der macht es gar nicht mal so schlecht. Und auch deswegen komme ich eben auf die Zahl von 2000, die mittlerweile schon überschritten ist. Also es geht schon Richtung 3000, obwohl. Ob ich so lange lebe, das weiß ich nicht. Aber nun genug über mich. Jetzt geht's über den Manfred Krieg. Mit seinem Unternehmen Dataform weiß er ganz genau, was hinter Expected Goals steckt. Diese beiden Buchstaben, die haben die Fußballfans vielleicht schon um den Schlaf gebracht. X und G seit 2 Jahren, 3 Jahren tauchen die in den Statistiken auf. Expected Goals, erwartbare Tore würde ich das übersetzen. Und dieser Wert soll andeuten, da hätte man ein Tor schießen können, hat man aber nicht getan. Oder andersherum, nach Spielende, ein Goals-Wert von 2,5 heißt für mich 2,5 Tore. Was natürlich Blödsinn ist, weil 2,5 Tor, wie soll das gehen? Manfred Krieg, der weiß das. Der ist von Dataform. Das ist ein Unternehmen, das Statistiken erhebt. Wir haben schon zusammen, Manni, vor einiger Zeit mal zusammen gesprochen. Dataform, die Arbeitsweise dieser ganzen Statistik-Crew mal vorgestellt, wie er das alles erarbeitet, erstellt die Statistiken zum laufenden Live-Spiel, um das dann wieder an die Agenturen weiterzugeben. Sehr interessant. Wenn ihr Bock habt, liebe Fußballfreunde, könnt ihr sicherlich nochmal reinhören in diese Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Jetzt, Manni Krieg, wollen wir auf die beiden Buchstaben X und G gucken. Ja, wenn du jetzt mal versuchst, jemandem zu erklären, was Expected Goals heißt, der das vielleicht noch gar nicht gehört hat oder nicht kapiert, was dahinter steckt. Was ist denn das?
Ja, das ist, also zunächst einmal wird geschaut, also die Bundesliga wertet oder berechnet diese Werte seit der Saison 2020-21. Die machen das natürlich nicht selbst, sondern sie haben eine externe Firma, die Sportex Solutions AG, das ist eine Tochterfirma der DFL. Die erfasst schon seit 2016 Werte, aber eben erst 4-5 Jahre später ist man dazu gekommen, diesen X-Goals-Wert zu berechnen. Das bedeutet eigentlich ganz einfach, dass jeder Schuss auf das Tor nach verschiedenen Kriterien klassifiziert wird. Das heißt, man schaut sich an die Position des Schusses, Winkel zum Tor, Art des Abschusses, ob Kopfball, Fuß oder ein Volleyschuss, ob Verteidiger, ob Verteidigungsdruck existierte, wie der Torhüter positioniert ist. Das schaut man sich alles an. Man hat also in jedem Bundesliga-Stadion 16 bis 20 Tracking-Kameras. Die zeichnen halt alles auf. Dahinter hat man dann nochmal so einen Staff von 8 bis 10 Leuten in jedem Stadion, die dann nochmal diese Auswertung nochmal qualitätsmäßig überprüft. Das heißt also, jeder Schuss wird halt auch aufgenommen. Und dann schaut man sich halt an, gab es ein Tor oder gab es kein Tor. Das heißt so, dass die Entscheidungsgrundlage dieses Schusses, ganz einfach, ne, er geht halt vorbei oder man trifft mit dem Schuss. Aber um jetzt quantifizieren zu können, wie gut dieser Schuss war, schaut man in die Historie. Das heißt also, man schaut sich das Bild an, man klassifiziert, wo der Schütze stand, ob er im Strafraum war, außerhalb des Strafraumes, also das ganze Spielfeld wird dann in so kleine Quadrate halt eingeteilt und schaut dann, gab es ähnliche Schüsse schon in der Vergangenheit und wie war dort die Erfolgsquote? Und daraus ermittelt man dann, sag mal, wenn von 10 Schüssen dieser Art nur einer getroffen hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Schuss zu treffen, bei 10%. Also jeder weiß natürlich, wenn ich von der Mittellinie schieße, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, deutlich geringer, als wenn ich innerhalb des Strafraumes bin. So, das heißt also, es wird halt errechnet, wie wahrscheinlich ist es eigentlich aus dieser Position mit diesen Rahmenbedingungen einen Treffer zu erzielen, um damit auch letztlich zu sagen, wie gut oder wie schlecht war der Schütze.
Das heißt, irgendein Herr Müller sitzt in irgendeinem Büro, sieht das Spiel, sieht einen Schuss und sagt, gut, der war jetzt Höhe rechter Pfostendistanz 10 Meter. Einen Moment, ich muss mal eben in die Archive, Suchbegriff 10 Meter Distanz, Höhe rechter Pfosten, Schüsse bitte alle anzeigen. Natürlich nicht, es muss ja in Sekunden schneller und gerne noch schneller gehen. Sind denn alle Tore, die irgendwann mal gefallen sind in der Bundesliga, so untersucht worden, damit man daraus einen Prozentsatz ableiten konnte?
Also wie viel es letztlich sind, das ist eher ein Geheimnis, weil da stecken natürlich Firmen dahinter, die diese Daten anbieten, diese Daten für teures Geld natürlich an die Vereine, an die Verbände verkaufen. Die sagen natürlich nicht, wie viele Schüsse sie dort in ihrem Repertoire haben, aber es sind schon etliche Tausend. Es muss ja auch nicht nur die Bundesliga sein, es kann ja auch die Premier League sein, weil ob ich in England aus Elfmetern aufs Tor schieße oder in Deutschland, ist, glaube ich, eher egal. Und es kommt ja auf die kompletten Rahmenbedingungen an. Also die sind in England und Deutschland halt dann identisch oder auch in Spanien. Wie viele es letztlich sind, weiß man halt nicht. Aber es müssen natürlich schon ausreichend sein, damit dieses mathematische Modell überhaupt funktioniert. Weil wenn ich nur 5 Schüsse mir angucke oder ob ich mir 50.000 angucke, das hat natürlich schon macht natürlich schon einen großen Unterschied. Man merkt auch, dass es im Laufe der Zeit immer mehr Tore geworden sind, weil am Anfang, in den Anfangsjahren, hatte dieses Modell erhebliche Schwächen. Da kamen X-Goals-Werte raus, die waren, man kann schon fast sagen, absurd. Da merkte man, dass die Modelle noch nicht ausgereift waren. Sie werden aber immer besser, bedeutet, dass die X-Goals-Werte eigentlich eher immer geringer werden. Diese Ausreichung nach oben und unten, die gibt es eigentlich nicht. Also der höchste X-Goals-Wert in der zweiten Liga seit Erfassen, das war im Januar 2022, als Darmstadt in Ingolstadt 2-0 gewonnen hat. Und Darmstadt hatte einen X-Goals-Wert von 6,38. Hätten eigentlich 6 Tore schießen müssen, haben aber nur 2 geschossen. Also diese Ausreißer an sich gibt es nicht mehr. Und zur Technik ist natürlich zu sagen, es ist alles KI gesteuert, dass die Bilder werden automatisch ausgewertet mit der KI-Technologie und klassifiziert. Da sitzt also keiner, der in irgendwelchen Listen schauen muss und gucken muss, passt das jetzt in einen 10-Meter-Schuss oder 20-Meter-Schuss. Und das passiert alles vollautomatisch.
Ich hatte zuletzt ein Spiel aus der zweiten Bundesliga mir angesehen, erste Halbzeit zumindest, hatte ich da noch schauen können. Erster FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, Pausenstand 0:0. Expected Goals Wert für Nürnberg 0,06, für Arminia Bielefeld 0,0. Guter Spiel, war jetzt wirklich nicht so pralle und ein Feuerwerk von Torschüssen gab es nun auch nicht. Aber dass jetzt wirklich gar kein Schuss auf das Tor ging, das kann ich nun auch nicht sagen. In der Theorie hätte es ja sein können, wir reden ja bei dieser X-Goal-Geschichte über Theorie, wenn alle Spieler bei einem Schuss von der Strafraumlinie auf einmal zur Seite springen, warum auch immer, alle gehen weg, keine Ahnung, Angst getroffen zu werden, und so ein Schuss geht auf einmal ins Tor, was ja eigentlich bei der Schussabgabe, beim Verlassen des Balles vom Fuß nicht zu erwarten war. Ist das denn nicht auch irgendwie einen Wert, wo man sagen muss, 0,0 ist eigentlich gar nicht möglich?
Also da müsste man sich natürlich jetzt ehrlicherweise das Spiel eigentlich angucken oder diese erste Halbzeit anschauen. Es ist ja auch so, dass bestimmte Aktionen gar nicht in diese Kategorie fallen, weil sie gar nicht als Schüsse gewertet werden. Das ist natürlich immer eine Geschichte, wie das Modell halt aufgebaut ist. Und wenn es 0,0 ist, scheint es eher wahrscheinlich zu sein, dass keiner der Aktionen, die Bielefeld dort in der ersten Halbzeit in Nürnberg getätigt hat, in diese Kategorie eines Schusses gefallen sind. Das heißt, wenn ich irgendwo schieße und das Ding geht zur Eckfahne, dann oder der steht an der Seitenlinie und das Ding geht zur Eckfahne, dann kann das Modell halt auch sagen, okay, das ist gar kein Torschuss an sich, der überhaupt gemessen wird. Und das kann man natürlich nur beurteilen, wenn man das Spiel eigentlich die ganzen 45 Minuten plus Nachspielzeit gesehen hat, um das eigentlich zu beurteilen. Ansonsten kann es natürlich theoretisch sein, wenn eine Mannschaft immer nur von der Mittellinie schießt und noch nie einer von der Mittellinie getroffen hat, was natürlich nicht stimmt, ne? So wie Klaus Augenthaler oder so, ne? Die älteren Hörer kennen ihn ja vielleicht noch, da kann man durchaus auch treffen, aber dann liegt die Wahrscheinlichkeit, sie kann ja auch bei 0,04 gelegen haben und wenn es runter liegt, dann bei 0,0. Ne? Also das muss man sich dann ehrlicherweise dann das Spiel anschauen, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass ganz, ganz wenig, vielleicht nur ein Schuss oder wenn, könnte auch keiner sein, der von Bielefeld abgegeben wurde.
Ich merke das, wenn ich als Reporter im Einsatz bin, dass wir in Deutschland so ein bisschen Probleme haben mit unserem Wörterbuch, denn Schuss und Torschuss ist ja durchaus ein Unterschied. Du hast es so ein bisschen angedeutet. Ein Torschuss ist tatsächlich das Ding, was irgendwo auf die Kiste flog, wo ein Torhüter, ein Verteidiger abwehren musste. Nicht jeder Schuss, der übers Tor ging, wird als Torschuss bewertet. Es ist einfach nur ein Schuss. Im Englischen ist es, glaube ich, Shots on Target und überhaupt nur Shots. Da tun wir uns mit Schuss und Torschuss so ein bisschen schwer, weil man als Hörer, als Zuschauer meint, ja, ist doch ein Torschuss. Schuss ist immer ein Torschuss. Nee, leider nicht. Da muss man es denn doch ein bisschen unterscheiden. Jetzt hast du eben auch gesagt, dass die Mitarbeiter, zumindest würde ich das so verstehen, mit ihrem persönlichen Einschätzen der jeweiligen Schusssituation bewerten, wie hoch die Chance war, dass der Ball ins Tor hätte gehen können. Du hast vom Druck des Verteidigers gesprochen, hätte der den Ball noch abwehren können. Wie ist der Schusswinkel? Ist er gut oder ist er sehr spitz gewesen? Und da sind wir dann als Beobachter, als Zuschauer ja auch so, wir sagen, ah, der hätte doch noch wegblocken können. Nein, der kommt doch einen Schritt zu spät, das siehst du doch. Wieso, der ist doch schnell genug. Da sind wir doch schon in der Diskussion, wo wir sagen, hätte noch, nee, hätte nicht. Da sind ja unterschiedliche Auffassungen. Wie weit gehen die denn in diese Berechnung mit rein?
Also sind ja Modellannahmen, die dort getroffen werden. Das heißt also, die Kamera messen, wie spitz der Winkel war und klassifizieren dann halt danach die Schüsse. Da ist manueller Eingriff eher nicht oder manuelle Einschätzung eher nicht gefragt, sondern das wird alles systemseitig automatisch geregelt, weil man das System halt so entsprechend eingerichtet hat. Das muss man natürlich irgendwann mal einrichten, ne? Das heißt also, um die Regeln für das System vorzugeben, das macht natürlich dann der Mensch, der dann sagt, okay, das gehört jetzt in diese Kategorie A und das gehört in die Kategorie B. Aber das, was automatisiert berechnet oder von der Kamera aufgenommen werden kann, das wird vom System dann halt auch schon gemacht. Und das System berechnet das dann im Prinzip auch automatisch, ohne dass jetzt der Mitarbeiter wertend dort halt eingreift. Wo ich recht gebe, ist im Benennen der Definition sind wir jetzt in Deutschland schon immer sehr unscharf gewesen, weil es in Deutschland heißt, es nie den Unterschied gegeben hat zwischen einem Schuss und einem Torschuss. Und das liegt halt einfach, ist aus der Historie geboren, dass wir dort keine spezifisch oder es nicht gelernt haben, uns dort spezifisch halt auszudrücken. In der Wissenschaft wird das dann schon getan, aber im langläufigen Sprachgebrauch hat sich das halt nie durchgesetzt und deswegen kommt es immer zu diesen Missinterpretationen zwischen Schuss und Torschuss. Aber es gibt ja auch nicht nur X-Goals, sondern es gibt ja auch Expected Goals on Target, wie du ja schon richtig gesagt hast. Das ist dann ein verfeinerter Wert, in dem man nur Schüsse berücksichtigt, die tatsächlich aufs Tor gegangen sind. Und bei X-Goals werden in der Regel auch Schüsse bewertet, die eben auch übers Tor gehen, neben das Tor gehen. Und ja, so verfeinert man die Systeme halt.
Das ist schon interessant, ne? Dass eine neue Artigkeit aufploppt, ein Maßstab, eine Werteinheit, wo jetzt auf alle total geil drauf sind und sagen, hast gesehen, Mensch, Expected Goals Wert von 4 und die haben nicht ein einziges Tor gemacht, wie schwach sind die eigentlich? Wo wir so ein bisschen mit dir, Manni Krieg, ja drüber sprechen und merken, die Messung an sich ist da durchaus ein bisschen schwammig. Aber trotzdem, das merke ich, wenn ich als Field Reporter fürs ZDF im Einsatz bin, da kommt dann eben auch dieser Hinweis nach dem Spiel, Expected Goals, und dann leitet man auf und sagt, ja, Trainer, Mensch, hab Chancen gehabt, nicht getroffen, was ist los? Machen das die Trainer selber auch? Die kriegen ja auch diese riesen Seiten an Statistiken nach einem Spiel. Ist das für die eine wichtige Maßeinheit zu sagen, ey Leute, habt ihr gesehen, wir hatten hier einen Expected Goals Wert von 3,0. Wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen, wir hätten aber offensichtlich. Wieso klappt es offensiv nicht? Ist dieser Wert für die Trainer mitentscheidend mittlerweile, dass die das ganz, ganz gerne als Maßstab für die Bewertung nutzen?
Also ist es in der Trainergilde sicherlich unterschiedlich. Dass der eine Trainer nutzt es häufiger und legt mehr Wert darauf, andere Trainer sind da nicht so ein Fan von. Grundsätzlich ist es so, dass diese Akademisierung des Fußballsports ja weiter voranschreitet. Die Fußballvereine haben ja eigene Scouting-Abteilungen, die sich durch diese Daten wühlen, die aggregieren und daraus dann halt ihre Schlüsse ziehen. Ich sage mal, ein guter Trainer weiß auch jetzt schon, wer in seiner Mannschaft die Tore schießt und gut dafür ist und wer nicht, der braucht keinen X-Goals-Wert dafür. Er hilft natürlich, um zu erkennen, ob der Sieg jetzt wirklich glücklich war, ob man halt überperformt hat, das heißt, man hat mehr Tore geschossen, als der X-Goals-Wert halt aussagt, oder ob man einfach Glück gehabt hatte, weil man hat 5-0 gewonnen, aber der X-Goals-Wert lag bei 0,2. Das sagt das eben halt auch aus, dieser Wert, dass man diesen Zufallsaspekt oder diesen Über- oder Unterperforming-Aspekt der Mannschaft halt dadurch ermitteln kann. Für die Spiele an sich ist es natürlich ein wichtiger Wert. Dem Spieler kann man halt nachweisen, ob er seine Schusschance, die hunderte anderer Schützen aus seiner Position unter diesen Rahmenbedingungen reingehauen haben und er hat die nicht reingehauen, dann muss man halt gucken, wie kann man konstruktiv ihn dahin bringen, dass er halt den Ball dort ins Tor schießt. Für die Zuschauer an sich, also wir dürfen nicht vergessen, 50% der Tore, die fallen, sind vom Zufall abhängig. Und die anderen 50% werden hier in einem aufwendigen Prozess berechnet, aber die anderen 50% sind halt so nicht vorhersehbar. Das heißt, es ist noch eine ganze Menge an Rest übrig, der eben nicht so einfach zu erklären ist, weil er dem Zufall unterliegt. Und das ist natürlich auch das Schöne am Fußball. Es ist ein Low-Score-Game, das heißt, ein Tor kann entscheiden. Ich kann 90 Minuten unter Druck sein, komme einmal vors Tor, mache die Bude und gewinne das Ding 1-0. Alle freuen sich, alle reden Jahre davon, dass man Bayern München 1-0 geschlagen hat, obwohl man völlig unter Druck gestanden hat. Das ist das Schöne natürlich am Fußball. Bei Highscore-Games wie im Handball ist das halt nicht so. Ne? Das heißt also dort, wenn viele Tore geworfen werden, es gibt wenig Underdogs, die das Spiel dann halt gewinnen. Aber das macht natürlich die Attraktivität des Fußballs aus. Und dass ich diese 50% nicht berechnen kann, das hält auch die Attraktivität des Fußballs hoch. Das heißt, es kann eben ein der Tabellen 18. in der Bundesliga den ersten schlagen. Und das macht natürlich auch den Fußball halt auch aus.
Also ich habe einen ganz anderen Maßstab, muss ich sagen. Wenn meine Borussia gewonnen hat, war das ein gutes Spiel. Wenn nicht, dann war schlecht. Also wollte ich gar nichts geholt werden für. Aber interessanterweise ist ja Expected Goals, dass wir reden ja eben drüber, dass Chancen nicht genutzt wurden. Kann man das eigentlich umdrehen und sagen, weil die Chancen nicht genutzt wurden, muss der Torhüter ja richtig gut gewesen sein? Gibt es einen XGT-Wert, so einen Expected Goals Torwart-Abgewehrt-Wert, dass man eben davon ableiten kann, der Kipper war gut?
Ja klar, das ist genau der Komplementärwert. Das heißt, der Angreifer hat ja nichts, oder die angreifende Mannschaft hat nichts Goals-Wert. Und das ist natürlich, klassifiziert natürlich in gewisser Art und Weise auch die Arbeit, die Defensivarbeit. Jetzt kann es natürlich sein, dass der gegnerische Stürmer die Füße falsch eingehängt hat und das Ding, 10 Meter übers Tor knallt, dann hat die Abwehr vielleicht nicht so viel damit zu tun. Aber es gibt natürlich auch gewisse Abwehraktionen, die dazu führen, dass ich den Schützen entsprechend störe oder ihn gar nicht erst dazu kommen lasse, vernünftig einen Schuss halt abzufeuern. Diese Werte werden natürlich auch ermittelt und fließen in der Defensivarbeit oder in der Defensivanalyse natürlich auch ein.
Ich suche ja immer noch so ein bisschen den X-Goal-Wert von 1,0. Den würde ich ja jetzt auch nach unserem Gespräch übersetzen mit eine Torschance, die war hundertprozentig gut und sie ist ja genutzt oder nicht genutzt worden. Auf jeden Fall ist im X-Goal-Wert steht 1,0. Das wäre jetzt für mich die Situation, der Ball liegt auf der Torlinie, ist gar keiner mehr da. Torjäger muss ihn nur noch die paar Zentimeter über die Linie schubsen, das schafft er. Und das war, würde ich jetzt sagen, aus der Theorie, die einzige Chance, wo es einen X-Goal-Wert von 1,0 geben kann?
Ja, das kann man eigentlich so unterschreiben. Wir hatten ja letztens der Leverkusener Patrick Schick, der hat ja der war ja fast auf der Torlinie und hat das Ding reingehauen. Der hat ja auch einen X-Goals-Wert, der nahe bei der 1 lag. Das ist fast die einzige Situation, weil kein Torhüter mehr dazwischen, der Ball ist schon fast im Tor, wo man sagen kann, das Ding ist wirklich zu 100% in allen Fällen, in denen ein Stürmer oder ein Spieler in dieser Situation ist, führt diese Aktion zum Tor. Ich meine, beim Elfmeter, das ist ja auch so eine Aktion, die eindeutig überall auf der Welt ist, ein Elfmeter. Ne? Man hat dann nur einen Torhüter dazwischen, der Schütze aus Elfmetern. Wenn nicht gerade Sturm ist oder so, sind die Rahmenbedingungen halt alle gleich. Und da weiß man eben auch aus der Historie, zu 74-75% ist der Ball beim Elfmeter im Tor. Und ne, je näher ich dann zur Torlinie komme, desto höher wird natürlich der Wert. Aber man muss schon quasi auf der Torlinie stehen, um einen hundertprozentigen oder eine 1 halt zu erreichen beim X-Goals-Wert.
Dieses eine Wort quasi, was du benutzt hast, zeigt an, dass es theoretisch durchaus anders sein kann. Ich meine, wir kennen aus der Historie und du hast gesagt, es wird dann die aktuelle Situation mit tausenden von Situationen durch KI verglichen, die es jemals im Fußball, zumindest in den verfolgten und gemessenen Spielen, gegeben hat. Und da sind wir eben bei Frank Mills, legendären Pfostentreffer bei Bayern München oder bei Thomas Helmer in den ersten FC Nürnberg, dieses Phantomtor, was er eben aus... Wie Meter, ja Meter im Plural, das war ja nicht mal ein Meter, links am Tor vorbeischießt. Also wäre das jetzt wieder ein Hinweis zu sagen, geht doch nicht 1,0, obwohl diese Bälle waren nicht auf der Torlinie, das muss man ja auch sagen.
Ja, also erstmal glaube ich, das ist schon so lange her, dass diese Aktion nicht in die Bewertungen halt quasi eingeflossen sind, weil wir wissen ja nicht, wie viel von diesen, was weiß ich, 100, 200 oder 300.000 Tore, die in diese Modelle einfließen, da jetzt wirklich drin sind. Ist da mal eine Aktion drin? Wenn einer auf der Torlinie steht und haut das Ding doch noch über die Latte, dann wird es in Zukunft halt so sein, ne? Dann ist es eben nie die 1, weil ich immer eine Situation habe, dass einer den Ball eben doch übers Tor geschossen hat. Aber es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich aus dieser Situation eben nicht treffe. Ne? Und es liegt halt daran, wenn es irgendwann mal einen gibt, der aus einer fast unmöglichen Situation doch noch drüber schießt oder das Tor nicht trifft, dann, wenn das in die Bewertung einfließt, dann komme ich halt nie auf diese 100%, weil es diesen einen Spieler gab, der eben nicht getroffen hat. Das ist der Vergleich eben mit der Historie, die ich habe. Es reicht einer aus, um eben dann nie an die 100% zu kommen. Ich bin dann nachher bei 99,99. Die Systeme runden dann natürlich auch auf 100. Aber ne, diesen perfekten Schuss an sich muss es nicht notwendigerweise geben.
Ja, wo du das so sagst, Manni Krieg, ist das ja schon fast wieder eine Herausforderung zu sagen, ich war's, der hat diesen X-Goal-Wert zerschossen von 1,0, nachdem ich mich blamiert habe, habe die Pille dann nicht aus 20 Millimetern noch ins Tor geschossen, habe den Wert von 1,0 kaputt gemacht. Das wäre ja auch eine Unsterblichkeit für die Geschichte, oder?
Ja, ich meine, Thomas Helmer und Frank Mill, gut, Frank Mill ist mittlerweile verstorben, aber sie sind natürlich von ihrer Aktion her unsterblich geworden, weil wenn man etwas als Synonym haben will, um wirklich eine Chance, die fast 100% ist, zu vermasseln, dann tauchen immer wieder diese Filmszenen auf, die man dann wieder gerne den Zuschauern vorführt, dass man doch über den Ball treten kann oder das leere Tor doch nicht treffen kann. Es gibt immer irgendeinen, der dann aus solch einer Situation dann vielleicht doch nicht trifft. Aber sie muss dann eben in die Kategorie, in der Zukunft in diese Kategorie, in der jeder Schuss halt eingeteilt wird, eben auch passen. Ne? Wenn so eine Frank-Mill-Aktion oder Thomas-Helmer-Aktion eben gerade nicht passt, weil der Schütze, wenn jemand anderes von den Rahmenbedingungen nicht zutraf, ja, dann habe ich doch immer noch die theoretische Chance. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt wirklich ne, sehr, 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 sehr wenige Aktionen, wo man sagen kann, ich bin ja fast bei den 100 oder ich bin bei 100% Trefferwahrscheinlichkeit.
Wir hatten vor Jahren mal Peking. Das kam nagelneu raus. War der Riesenburner. Auf einmal wurde gemessen, wie viele gegnerische Spieler ich als ballführender Akteur mit einem Pass überspielt habe. Also das musst du dich hoch, jetzt mit einem hohen Ball, sagen können auch flach sein, ist egal. Auf jeden Fall, wie viele Spieler habe ich mit einer Ballberührung überwunden? Das war Peking. Das war auf einmal das Riesengeschichte. War es Peking? Packaging? Nee, Peking, ne?
Peking.
Peking. Ja, ja, ist jetzt völlig weg, ist gestorben, guckt keiner mehr drauf. Wie lange lebt denn X-Go?
Nee, also erstens muss ich da einhalten, das ist nicht gestorben. Das ist
aber die Firma, sehen Sie in der Öffentlichkeit gar nicht mehr.
Das ist die Firma Impact von den Bundesliga-Profis Stefan Reinhardt und Jens Hegeler, die nach wie vor aktiv waren und jetzt gerade vor einem Monat ihr Unternehmen für 78 Millionen Euro an das australische Sporttechnologieunternehmen Katapult verkauft haben. Und die haben eben auch diese eingetragene Marke Peking erworben. Und das ist nach wie vor in der Trainingswissenschaft und Trainingsanalyse ist das noch ein Thema oder ist es weiterhin ein Thema. Es tauchte ja auf bei dem Weltmeisterschafts-Halbfinalspiel Deutschland-Brasilien, das Deutschland ja 7-1 gewonnen hat. Da gab es diese ganzen verschiedenen Analysen noch nicht. Es gab halt nur diese Rahmenanalysen, welche Schüsse gab es und so weiter. Und nach diesen Rahmendingen, die es damals gegeben hatte, hätte Deutschland dieses Spiel nie gewinnen dürfen. Weil Brasilien hatte viel häufiger aufs Tor geschossen als Deutschland. Natürlich ne, von der Qualität her und so weiter war das natürlich alles anders. Nur da kamen eben diese Gründer dann darauf, ne, weil Deutschland mit einem Pass gleich mehrere Brasilianer überspielt hat. Das war so der Anlass für die zu schauen, wie kann ich einen neuen Wert halt ermitteln. Daraus haben sie halt Peking entwickelt, haben es jetzt ja auch schön teuer verkauft. Es ist allerdings, weil es zu schwierig ist, es greifbar zu machen für den Zuschauer, hat es sich nicht so eben durchgesetzt in der Bevölkerung oder unter den Fußballfans, weil ich habe ja kein Ereignis, an das ich das verknüpfe. Beim X-Goals habe ich ja diese tolle Situation, dass ich ja messe, ob ein Ball drin ist oder nicht. Tore sind das Salz in der Suppe, wie wir alle wissen. Es ist schön messbar, es ist schön einfach. Ne? Es ist ein Schuss, ne? Entweder geht er rein oder er geht nicht rein. Bei Peking kann das alles Mögliche sein. Ich kann drei Spieler überspielen, aber stehe an der Eckfahne. Nutzt mir natürlich nichts, ne? Weil da komme ich ja nicht weiter, wenn ich an der Eckfahne stehe. Aber wenn ich im Strafraum drei Spieler mit einem Pass überspiele, dann kann ich allein vom Torhüter stehen. Es ist halt, das, was gemessen wird, ist halt quasi nicht massentauglich gewesen. Für die Trainingswissenschaft unheimlich wichtig, um die Qualität des Spiels zu erhöhen. Aber es hat natürlich es ist in der Bevölkerung halt nicht angekommen, weil es einfach auch zu schwierig ist und zu wenig messbar ist für Otto-Normalverbraucher. X-Goals wird sich sicherlich halten. Es wird ja auch promotet von der DFL und auch natürlich von den Firmen, weil die natürlich auch diese Werte verkaufen wollen. Aus der Wissenschaft sagt man natürlich, dass der X-Gold-Wert eher mehr oder weniger Entertainment ist, weil 50% kann ich halt nicht berechnen und die anderen 50% muss ich halt teuer bezahlen. Aber es wird immer oder es wird sicherlich für längere Zeit im Sprachgebrauch der Fußballfans weiter verwendet werden, weil ich schöne Dinge damit machen kann. Es gibt auch die Weiterentwicklung, dass ich Expected Points, das heißt also, ich berechne eigentlich das Spiel nach den X-Goals, wie es, sag ich mal, im Schnitt hätte ausgehen können. Und da wird eine neue Tabelle daraus berechnet. Das sind so einfache Dinge, so messbare Sachen, die ich den Leuten gut und schnell vorsetzen kann, die auch leicht verständlich sind. Deswegen wird sich dieser Wert sicherlich länger halten, deutlich länger halten als eben dieser Packing-Wert.
Geht Richtung wahre Tabelle, wo man vermeintliche Schiedsrichterentscheidungen quasi wieder umrechnet und daraus dann eine entsprechende wahre Tabelle macht sozusagen. Ich gucke hier gerade mal bei mir auf die Aufstellung auf der Internetseite bezüglich meinen Themen, die ich mit Bostos Bundesliga-Blog schon mal umgesetzt habe. Da habe ich das nämlich auch aufgegriffen. Da hat jemand eine faire Tabelle ins Leben gerufen und müsst ihr mal gucken, liebe Fußballfreunde. Hier die Glückstabelle, so hieß das. Ich habe gerade gefunden, die 300. Folge, 8. Mai 2025. Was ist die Glückstabelle? Simon Trippler hat die ins Leben gerufen. Die gibt es immer noch. Und da wird genau das berücksichtigt, was war Glück im Spiel. Glück, dass man den Ball nicht ins leere Tor geschossen hat. Gott sei Dank keine Niederlage, Glück gehabt. Also Simon Trippler hat damals die Glückstabelle erstellt. Der Manni Krieg hat mit mir über die Expected Goals Werte gesprochen und sein Unternehmen Data4. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Weißt du noch, wann es war? Weil ich hier gerade am Gucken bin, Manni.
Oh, ist schon ein paar Jahre her.
Das stimmt. 5.11.2020, die 65. Folge. Boah, 5 Jahre her.
Ja, das ist schon lange.
Fußball ist mehr als ein 1:0. Manfred Krieg von Data4. Da haben wir drüber gesprochen, wie die ganzen statistischen Daten erhoben werden. Auch diese Folge ist zwar alt, 5 Jahre, aber immer noch inhaltlich richtig, denn das hat sich ja nun mal nicht geändert, wie die Statistikwerte erstellt werden. Dass Manni Krieg bei jedem Spiel mit einem Stift und einem Zettel sitzt und Ecke und Strich macht und Torchance und Strich macht. Aber mittlerweile ist KI schon eingezogen bei euch, ne?
Ja klar, also die Erfassung hat sich in den letzten 5 Jahren natürlich deutlich verändert. Allerdings, wo sie sich nicht verändert hat, ist natürlich im Amateursportbereich. Ich meine, wir reden alle über KI. Das kann ich natürlich machen, wenn ich im Internet überall über die Daten halt verfüge. Aber ich muss nur in etwas niedere Klassen gehen. Da komme ich da nicht weit mit. Da erfasst man dann noch Dinge anders, natürlich nicht so tief. Da hat sich dann nicht ganz so viel geändert. Also im Spitzensport natürlich durch Kameras und was alles aufgezeichnet wird, dass Bilder automatisch ausgewertet werden können. Das ist natürlich schon schön, kostet allerdings auch viel Geld. Aber in dem etwas unterklassigen Sport, ich sag da, wo noch richtiger Fußball gespielt wird und richtige Emotionen sind und nicht so viel dem Geld unterlegen ist, ist es noch ähnlich wie vor 5 Jahren.
Aber auch da gibt es Expected Goals. Spätestens dann, wenn der Zuschauer schreit, der muss er doch machen! Dann weißt du genau, das war ein Expected Goals-Wert von 1,0, wie das so üblich ist auf den niederen Plätzen. Manfred Krieg, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir über XG sprechen durfte. Expected Goals, produziert durch KI. Das haben wir gelernt durch 1000 Tore, die es irgendwann mal gegeben hat. Und die helfen zu berechnen, wie groß die Chance war, dass dieser Ball hätte ins Tor gehen können. Manfred Krieg, Dankeschön. Frohe Weihnachten darf man schon sagen, ne, oder?
Ja, können wir machen.
Dann feier schön. Du ziehst durch oder gibt es irgendwie Winterpause bei euch bei Data4?
Ich zieh durch, weil ich ja nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten mache. Aktuell die Handball-WM der Frauen im Januar, die Handball-EM der Männer, habe ich viel mit zu tun. Also von daher kommt keine Langeweile unterm Weihnachtsbaum auf.
Ja, und sehr schön. Aber erfreulich, diesen zweiten Weihnachtstag, Boxing Day, der ist in England entzerrt worden. Es gibt nur ein Spiel und nicht mehr alle auf einmal. Wie findest du das?
Ich sag mal, der Tag, an dem ich nichts oder wenig mit Ergebnissen zu tun hatte, ist eigentlich der erste Weihnachtstag. Es ist eigentlich der fast der einzige Tag im Jahr, wo eben nichts stattfindet, außer eben morgens NBA oder NHL aus der Nacht. Die verrückten Amerikaner, die da nie Pause machen. Ansonsten ist halt am zweiten Weihnachtstag sowieso grundsätzlich ein bisschen mehr los. Auch in anderen Ländern wird hier und da Fußball gespielt. Der Boxing Day an sich finde ich natürlich in England ist das ja ein richtiger Feiertag, dass man es entzerrt. Weiß ich nicht, ob das schön ist. Man nimmt dem Tag so ein bisschen das gewisse Extra. Aber gut, das Diktat des Fernsehens, um die Bilder möglichst breit streuen zu können, dem ist diese und da ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum man halt die Spiele so ein bisschen entzerrt, ne? Um halt mehr Einzelspiele verkaufen zu können.
Tja, der englische Fußballfan muss etwas ganz Neues lernen. Er muss sich an Weihnachten um seine Familie kümmern. Das hat er bisher immer begründet ablehnen können. Ist nicht, wir spielen. Jetzt muss er was machen mit der Familie. Manni Krieg, nochmal schönen Dank. Alles Gute und gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Manni Krieg. Ja, Manfred Krieg heißt er offiziell. Ich weiß, aber wir kennen schon seit tausenden von Jahren, früher in der Schule zusammengegangen. Deswegen immer Manni. Manni Krieg, Dankeschön, sein Unternehmen Data4 und dass du uns mal erklärt hast, wie XG überhaupt zusammenhängt, was dahinter steckt. Ja, das war sie dann, die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Bosse.